Vater im Himmel, ich danke dir für den Gottesdienst von heute Morgen. Ich danke dir, dass wir in deinem Namen zusammenkommen und jetzt dürfen dein Wort anschauen. Ich bitte darum, dass du meine Worte segnest, das, was mir auf die Zunge legst, was du sagen möchtest. Und ich bitte, dass die Zuhörerin da inne, aber auch die Leute rundherum, dass sie dürfen von dir zugeflüstert bekommen, was wichtig ist. Danke, Jesus, dass du lebendig bist und dass du lebst und mit unter uns bist und wirkst. Amen. Guten Morgen miteinander. Mein Name ist Christian Zwicky. Ich gehöre sozusagen zu einer Nachbargemeinde südlich, wenn man richtig Winterthur geht. In der FG Henkert bin ich daheim seit letztem Sommer. Und ich arbeite mit dem Matthias zusammen im Team Ehe und Familie. Nebenbei bin ich von der FEG Schweiz her noch für das Thema Orange Leben. Das heisst, wie kann Familie und Gemeinde zusammenarbeiten, damit die nächste Generation, also die Kinder, den Glauben ergreifen können. So viel mal zu mir als Person. Ihr dürft ja jetzt das letzte Mal so einen Videobotschaft, Livestream, Streamgottesdienst haben. Und nächste Woche gilt es wieder real. Ich werde endlich wieder sich richtig treffen. Stellt euch mal vor, nächste Woche, ihr trefft euch wieder und plötzlich sammelt sich so 3, 4, 5, 6 Leute um einen herum. Du siehst, die sind wie so ein Knäuel, sicher viel zu nahe zusammen, was nicht erlaubt ist, und doch sind sie heftig am Diskutieren. Wenn du näher herangehst, merkst du, hey, das sind ja ein paar, die diskutieren. Gerade in der Mitte ist einer der Kids-Treffleiter. Der Kids-Treffleiter hat anscheinend bei der Freundin übernachtet. Und das ist ein No-Go. Und jetzt wird heftig debattiert und diskutiert, wer, wann, wo darf sein und was man soll machen mit dem Kids-Treffleiter. Es entstehen fast ein bisschen zwei Lager. Das eine Lager beruft sich ganz fest auf den Hebräer 3, Vers 13, was heisst, wir sollen uns täglich gegenseitig ermahnen. Und darum ist es ganz wichtig, dass die Person jetzt, der Kids-Treffleiter, ermahnt wird und er darf ganz klar nicht mehr mitschaffen. Ja, das ist wichtig. Sozusagen heben sie den Zeigefinger und sagen, da müssen wir schauen. Ich nehme mal da als Beispiel den Zeigefinger mit. Voilà. Die Motive sind unterschiedlich. Die einen von dieser Gruppe, die den Zeigefinger heben, sagen, weisst, wir müssen in der Gemeinde Ordnung haben. Das ist wichtig. Wir können nicht noch mehr so Fälle haben. Wenn wir den durchlassen, lassen wir es bei allen durch und das kommt nicht gut. Andere diskutieren die Argumentationslinie eher aus Angst. Hey, weisst wie? Wenn wir den Kids-Treffleiter jetzt durchlassen, kann es sein, dass er noch mehr Schritte wegmacht von Gott und am Schluss gar nichts mehr glaubt. Wir müssen ihn schützen. Nochmal andere stören sich vielleicht eher ab der Freiheit. Wie kann der sich die Freiheit nehmen und einfach bei der Freundin übernachten, wenn sie nicht geheiratet sind? Ich kann auch immer heimgehen, als ich so alt war. Ich kann nie dürfen bei ihr übernachten. Ich habe mir die grösste Mühe gegeben und den grössten Kampf gehabt. Warum soll er das gratis haben? Ich habe es so streng gehabt. Ich finde, er muss das auch durch. Und nochmal andere haben vielleicht eher die Argumentationslinie, der muss bestraft werden, unbedingt. Das muss Konsequenzen haben. Wie sie im Herzen genau wissen, auch ich hätte Streck am Stecken und lieber über ihn reden, dann kommt mein Thema nicht zum Zug. Was ich die halbe Nacht gemacht habe oder was auch immer. Ja, die Motive können verschieden sein. Ich glaube auch, da sind ganz gute Motive drunter. Warum, wenn so jemand da ist, sagen, da muss Gerechtigkeit walten. Das Spannende von dem ganzen Lager ist aber, wenn man es genauer anschaut, wenn die Kultur überhand nimmt bei uns in der Gemeinde oder bei euch in der Gemeinde und wenn die Kultur mehr und mehr Raum überkommt, passiert etwas, was man eigentlich gar nicht will. Ich denke mal eine Runde weiter. Stellt euch vor, man zeigt mit dem Zeigefinger auf die Person, auf den Kids-Treffleiter. Und plötzlich merkt man, Moment, wenn man auf den zeigt, kann man ja genauso auch auf mich zeigen. Ich habe ja genauso Probleme in meinem Leben. Und plötzlich merke ich, ich rede lieber nicht über meine Probleme. Weil würde ich anfangen zu reden, hätten wir ja genauso Probleme nachher. Oder hätte ich genau die gleichen Anschuldigungen. Keine Ahnung, was mit mir machen würden, wenn die wüssten, wo meine Probleme sind. Und so fange ich an, meine Sachen, persönliche, die ich nicht im Griff habe, schützen. Lieber nicht darüber reden, sonst würde man noch schlecht darüber denken. Aber nicht nur ich mache das, der Nachbar macht das auch und der auch und diese auch. Und wenn man fragt, wie geht's, ist nachher die Antwort einfach super, gut, danke. Wie heisst es mit Bibel lesen? Ja, tipptopp, wenn ich daran denke zum Lesen. Und plötzlich entsteht eine Kultur, wo ich nicht mehr ehrlich bin. Und es entsteht eine Unehrlichkeit, die ganz Gemeinde durchsäuert. Ja, so gute Absichten, zum ehrlich sein, zum Ordnung halten. Und doch das Resultat von dieser Absicht ist am Schluss eine Unehrlichkeit. Wie der eine nach dem anderen von diesen Zeigfinger Angst hat und aus dieser Angst sich anfängt zu verstecken. Was da ganz extrem passieren kann, könnt ihr selber weiterlesen in der Apostelgeschichte 5, ist so ein Fall, wo man auch angefangen hat, Unehrlichkeit zu haben. Und da hat Gott relativ schnell eingegriffen und gesagt, so nicht bei uns in der Gemeinde. Ich bin froh, dass es heute nicht mehr so reagiert wird oder dass Gott nicht mehr so reagiert und eingreift. Und doch darf uns die Geschichte ein warnendes Beispiel sein, was passiert, wenn die Unehrlichkeit Raum überkommt, mitten unter uns. Das war das eine Lager. Wir gehen zum anderen Lager über. Das andere Lager, wo der Kids-Treffleiter verurteilen wollen, sehen es ein bisschen anders. Sie nehmen die Bibelstellführer aus dem Lukas 6, wo es so schön heisst, schau zuerst den Eigenbalken im Auge an, bevor du meinst, müsstest deinem Freund den Splitter aus dem Auge ausreißen. So ganz nach dem Motto, hey, tun wir nicht so, wir haben alle mal gesündigt. Wir haben doch alle unsere Probleme. Wir haben doch alle unsere Fehler. Wir können doch den wegen dem nicht verurteilen. Er kann ja vielleicht nichts dafür. Wir wissen die Geschichte gar nicht. Ja, so wird argumentiert. Und sowieso, wenn wir ihn anschauen, er hat doch Gott noch lieb. Sehen wir das nicht? Es ist doch okay. Das ist die andere Kultur, die wir haben. Die Okay-Kultur. Daumen hoch. Richtig gemacht. Schon gut. Weisst, wir hocken alle im gleichen Boot, heisst es so schön. Es ist schon gut, so ein Satz. Kein Problem. Weisst, das kennen wir. Das haben wir alles auch schon erlebt. Spannend. Es ist ja schön, so eine Gnade auszusprechen. Und gleich, wenn man das fertig denkt, geht es auch nicht ganz auf. Ich mag mich erinnern, wie jemand zu mir gekommen ist und sich eben nicht entschuldigt hat und gesagt hat, du, ja, gell, es tut mir leid und sorry, hey, ich habe es nicht extra gemacht. Auch wenn er es nicht extra gemacht hat, mein Herz hat es verletzt, mir hat es wehgetan. Und ich habe plötzlich gemerkt, ich kann ihn gar nicht ihm Vergebung zusprechen, weil er hat es ja so selber in den Anspruch genommen. So fast nach dem Motto, bist Christ, musst halt vergeben. Ja, irgendwie muss ich, das stimmt. Und gleich kostet es mir etwas. Und in so einer Kultur, wo man wie sagt, du, es ist schon gut, es ist nicht so schlimm, was du gemacht hast, kann man wie selber, kommt man keinen Zuspruch mehr über. Oder anders formuliert, ich muss meinen Frust selber bewältigen. Ich muss wie selber mit Gang kommen. Tja, ist mein Problem, wenn ich da nicht einverstanden bin und wenn es nicht gut ist. Aber nicht nur für mich, nein, auch für die Person, die etwas gemacht hat, ist es etwas, das zerstört wird. Und zwar nehme ich ihm die Chance von der Erlösung, von der Vergebung. Ja, weil wenn ich ihm sage, du, es ist nicht schlimm, das haben wir alle gemacht, sage ich damit, du, die Sünde, die du gemacht hast, ist gar nicht die richtige Sünde. Und wenn ich sage, es ist gar nicht die richtige Sünde, dann brauchst du auch keine Vergebung für die Sünde. Oder anders gesagt, es braucht keine Erlösung, weil du keinen Fehler gemacht hast. Irgendwo landen wir da am falschen Ort. Genau gerade die Leute, die sagen, hey, wir möchten gnädig sein, verlieren die Gnade in dem Moment, weil es keine Gnade mehr braucht. Es ist ja eine Okay-Kultur. Ja, wie gehen wir jetzt um mit so einem Fall? Anscheinend ist einfach gnädig sein und okay sagen nicht richtig. Aber genauso ist es falsch, mit dem Zeigefinger drauf zu zeigen und zu sagen, hey, das ist nicht korrekt, was da läuft. Ich möchte gerne eine Geschichte aus der Bibel führen, wo Jesus genau in das Dilemma eingestellt worden ist und man ihn herausgefordert hat, was machst du mit dem? Wir befinden uns in der Geschichte von Johannes, Kapitel 8. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn, und er setzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, so dass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. »Meister«, sagten sie, »diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Und Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu?« Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete Jesus sich auf und sagte zu ihnen, »Wer von euch ohne Sünde ist, soll den ersten Stein werfen.« Mal bis dahin. Jesus lässt sich nicht einnehmen von dieser Kultur und sagt, ja, es ist nicht falsch, den Zeigefinger zu zeigen, aufzuzeigen und zu sagen, das ist falsch. Er sagt nicht, es ist, ihr dürft nicht. Spannend. Er bringt einen anderen Ansatz. Und es fängt eben schon ein bisschen früher an. Es heißt so schön, wir haben sie auf frischer Tat ertappt. Ja, was heißt das? Das heißt, wir haben es gesehen, wie sie zusammen im Bett sind oder wo auch immer. Ich bin der festen Überzeugung, dass das nicht zufälligerweise passiert. Dass wir zufälligerweise schnell, schau da, was ist denn da los? Nein. Bestimmt haben sie die Frau schon lange auf dem Radar gehabt. Die haben gewusst, den Punkt ist ja nicht so koscher, da müssen wir noch ein bisschen genauer anschauen. Ich nehme an, die haben sie schon länger beobachtet und darüber nachgedacht und gefunden, die da, was sie da macht, die selbst dort. Und haben angefangen zu schwätzen miteinander. Du hast auch gesehen, ja, genau, das ist nicht gut, was die macht. Oh ja, du, das sollte man nicht. Und so hat sich eine Kultur etabliert und die haben nur auf den Moment gewartet, bis man sie endlich nachschlagen kann, wegen dem, was sie gemacht haben. Aber Jesus geht nicht einmal auf das ein. Faszinierend. Er sagt, ja, macht das. Steinigen sie, wie der Mose sagt im Gesetz. Der Erste, der ohne Sünde ist, soll den ersten Stein werfen. Ich finde das so weise von Jesus. Er geht und sagt, wer hat noch nie eine Sünde gemacht? Wer hat keinen Grund zum gesteinigt zu werden? Oder wer, auf wer zeigt man nicht mit dem Zeigefinger? Der soll den ersten Stein werfen. Es geht weiter und heißt, dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus alleine mit der Frau. Ein nach dem anderen hat gemerkt, stimmt. Auch ich könnte genauso angeklagt werden. Auch für mich könnte man einen Stein werfen. Nicht nur auf die Frau. Ich bin genauso. Auch ich könnte in der Mitte sein. Und ich glaube, das ist etwas ganz Zentrales. Wenn du ein Typ bist, der gern mit dem Zeigefinger zeigt, dann bist du einer, der das Gesetz gern hat, der es gern richtig macht. Und das ist gut. Aber begegne den anderen Menschen nicht als Zeigefinger von du, sondern wie von unten rauf. So, dass du bewusst bist, die anderen könnten auch auf dich zeigen. Ich habe meine Freunde, wo immer wieder auf mich acht haben, gesagt, hört, wenn ich einen Fehler mache, bitte sagt es mir. Ich brauche euch. Und jetzt lernen wir, wie wir das sagen. Wir möchten nicht einfach sagen, oh, wie kannst du nur? Sondern wir möchten lernen, miteinander so unterwegs sein, dass wenn etwas passiert, dass wir sagen, als Freund auf die Seite kommen und sagen, du, was da läuft, ist glaube ich nicht gut, oder? Weil ich merke, ich wünsche mir so einen Freund auf der Seite. Dass wenn ich auf Abwägen komme, dass der zu mir kommt und sagt, du Christian, was du da gemacht hast, ich glaube, das ist nicht gut, oder? Würde ich da anklagen, müsste ich mich verteidigen. Kommt ein Freund, weiss ich, dass er mich nicht anklagen will, sondern dass er mir helfen will, auf dem Weg zu bleiben. Aber Jesus trampelt auch nicht in die Falle vom Okay-Tum. Wir müssen mal weiterhören, wie es geht. Zuletzt war Jesus alleine mit der Frau da, die immer noch da stand, wo die Ankläger sie hingestellt hatten. Jesus richtet sich auf. »Wo sind sie geblieben?«, fragte die Frau. »Hat dich keiner verurteilt?« »Nein, Herr, nicht einer«, antwortet sie. Da sagt Jesus, »Ich verurteile dich auch nicht, und du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr.« Ich glaube, das ist der Frau eingefahren. Da kommt Jesus und sagt, ich verurteile dich auch nicht. Ja, der Jesus hätte dich verurteilen können. Er ist der, der hätte dürfen, den ersten Stein werfen. Er hätte anfangen und alle anderen hätten dürfen mitmachen. Er hat sich zurückgehalten und hat gesagt, nein, ich lasse Gnade walten. Ich bin gnädig. Aber er lässt sie nicht ganz so leicht springen. Er nimmt ihre Schuld nicht auf die leichte Schulter. Nein, er nimmt sie ernst. Er nimmt sie tot ernst. Ja, Sünde, egal, ob absichtlich oder unabsichtlich, ob zum Spass oder zu persönlichen Gewinn oder was immer, Jesus nimmt sie ernst. Tot ernst und es kostet ihm den Tod. Das ist Sünde. Sünde trennt uns von Gott. Wenn wir sündigen, dann haben wir nicht mehr Kontakt mit Gott, da stirbt etwas in uns hinein. Und durch Jesus hat er gesagt, das möchten wir für ein für alle Mal aufräumen. Wir möchten nicht die Sünden zählen, wie viel hast du noch und wie viel Gutes hast du gemacht und wiegt das irgendwie auf oder hast du seit dem letzten Mal Opfern keine Sünde mehr gemacht, sondern Jesus sagt, da braucht es etwas Neues, etwas anderes. Wir kommen später noch drauf. Eine Form, wo die Sünde keine Macht mehr hat. Und so kann Gnade wirken. Und so ist Jesus ans Kreuz gegangen und hat gesagt, ich sterbe für die Sünde. Für die Sünde, die gestern und vorgestern passiert sind. Für die Sünde, die du heute machst oder gemacht hast. Und Jesus ist sogar gestorben für die Sünde, die du morgen machen wirst. Es ist ihm nicht egal, was du machst. Aber es ist ihm auch nicht egal, wo du stehst, wenn du das machst. Und er möchte dich dort wieder rausholen. Natürlich, wir sind schnell in der Gefahr, zu sagen, komm, wir vergänden, es ist gut. Und wie schnell haben wir Angst, wenn wir das machen, dass wir in die billige Gnade kommen. Das Wort billige Gnade, so nach dem Motto, ich kann Entschuldigung sagen, kann wieder weiter sündigen und kann ja nachher wieder zu Gott kommen und Entschuldigung sagen. Weil Gott vergibt mir ja immer wieder. Ja, auch wir müssen einander immer wieder vergeben. Also kann ich ja eigentlich frei und wild drauf los sündigen und mir wird immer wieder vergeben. Ich habe ja das Recht drauf, oder? Ja, ein Stück weit schon. Doch, wir haben das Recht drauf auf Vergebung. Es ist nicht nur ein Winseln drum, dass wir nochmal Vergebung überkommen, sondern im 1. Johannesbrief heisst es, Gott ist treu und gerecht und er vergibt uns die Schuld. Es heisst dort nicht, er ist liebevoll und wenn du gut darum bittest. Er ist gerecht. Es hat etwas mit Gerechtigkeit zu tun. Wir haben das Recht darauf auf Vergebung. Aber eben, es wird missbraucht, leider, immer wieder in so eine billige Gnade, wo man sagt, oh ja gut, ich sage dann einfach Entschuldigung, nachdem ich gesündigt habe. Wenn du ein Typ bist, der das macht, dann muss ich dir sagen, du hast nicht verstanden, was Jesus macht. Du hast nicht verstanden, was Gnade ist. Du hast vielleicht etwas davon gehört, aber du hast, glaube ich, keine Beziehung zu dem Jesus. Weil wenn du eine Beziehung zu ihm hast und verstehst, was ihm das gekostet hat, möchtest du nicht ihm am Kreuz haben wegen deiner Schuld. Du möchtest ihn nicht noch mehr enttäuschen. Du möchtest nicht noch mehr ihm das Herz brechen mit unserem Verhalten, sondern du möchtest im Segen laufen, in dem, was er versprochen hat, du möchtest drin unterwegs sein. Der Bonhoeffer hat das Wort billige Gnade prägt und er hat dann gesagt, es gibt eine billige Gnade und eine teure Gnade. Die billige Gnade ist eine Gnade, Vergebung überkommen, aber nicht umkehren. Das heisst, es ändert nichts an meinem Lebensstil. Und das hat nichts mit Christsein zu tun. Das sollte es theoretisch gar nicht geben. Das ist etwas, was es nicht gibt. Und doch machen wir es. Es gibt das andere, es ist die teure Gnade. Eine teure Gnade heisst, ich sehe, ich habe einen Fehler gemacht. Es tut mir leid, ich kehre um. Und von jetzt an will ich anders leben. Es gibt eben eine Umkehr und führt in eine Nachfolge. So macht Jesus genauso mit dieser Frau. Mögt ihr euch erinnern? Er sagt, ich verurteile auch dich nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Und ich glaube, die Frau hat verstanden, was das heisst. Und sie wird in dem Punkt bestimmt nicht mehr wollen, die Knie trampeln. Weil sie tief im Herz Gnade erfahren hat und nicht einfach eine oberflächliche Entschuldigung erlebt hat. So viel mal zu Jesus. Aber was heisst das für uns und im Umgang miteinander als Gemeinde? Und da möchte ich gerade weitermachen. Wir haben vom Daumen geredet, wir haben vom Zeigefinger geredet, wir machen gerade mit dem nächsten Finger weiter. Genau, der Mittelfinger. Jawohl, man sagt ihm manchmal auch den Stinkefinger. Und das ist ja so, der bringt man vor, wenn man emotional genervt ist. Wie kann man auch nur? Und dann passiert's. Ja. So Emotionen haben, wenn jemand einen Fehler gemacht hat, wenn einer so kommt im Gottesdienst oder so eine Frau wie da, frisch ertappt und man sagt, wie kannst du nur? In dem Moment gehen die Emotionen hoch. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir von dem Finger loskommen und nicht an dem hängen bleiben. Weil, wenn wir so genervt sind, kann das Gift sein und in unserem Herz, in unserer Seele weiterschmoren und wir werden bitter. Und dann sind wir angesteckt mit dem Negativen, weil Bitterkeit ist wieder eine der Wurzeln, die nicht zu einem Leben als Christ gehört. Also Emotionen sind normal, aber wie kommen wir daraus raus? Und da möchte ich dir wie ein, zwei Hilfen geben, was es kann sein kann. Also lass dich nicht gefangen nehmen, sondern fang dich an zu bewegen. Und eine der ersten Fragen, die immer kommt, ist, wie kann die Person das nur machen? Wie kommt die dort an, dass sie mit dem ins Bett geht? Willst du es wissen? Sie macht daheim Türen auf. Sie läuft zu ihm. Macht dort, klopft an. Er macht Türen auf. Sie läuft rein und sie gehen ins Bett. So einfach geht das. So geht das. Hast du nicht gewusst? Ja, aber ich meine es ernst. Sünde passiert Schritt um Schritt. Eine Sünde ist immer ein Schritt. Und nochmal ein Schritt. Ein Schritt voller Kompromiss. Ein Kompromiss um den anderen führt zum nächsten Kompromiss, bis irgendwann aus diesem Kompromiss eine Lüge, eine Sünde, etwas Falsches passiert. Nehmen wir ein Beispiel bei deinem Arbeitsort. Du bist am Arbeiten und ja, ein privates Telefon hat doch Platz nebenbei. Ist doch nicht so schlimm. Und der Chef weiss es ja auch und er sagt, ich darf das zwischendrin. Ja, vielleicht ist ein Telefon nicht schlimm. Aber wie lange geht das Telefon? Das erste 10 Minuten, das nächste halbe Stunde und das nächste Stunde. Und plötzlich machst du das und dieses und jenes auch noch während der Arbeit. Eine Sünde ist eine Folge von Kompromiss aus unserem Leben. Stück um Stück. Und ich glaube, da müssen wir uns bewusst sein, wenn wir Schritt um Schritt machen, kommen automatisch Sünden. Weil wir nicht kompromisslos unterwegs sind mit Jesus, weil wir nicht radikal mit ihm dran sind. Ich möchte dir auch einen Tipp geben, wie du weiterkommst. Und da ist die Antwort ganz einfach. Gegen den Stinkefinger helfen zwei Sachen. Das eine ist, heb ganz nahe Vertraute, die mit dir unterwegs sind. Mit denen, die du dran sein kannst. Ob das ein Hauskreis ist oder ein Ehepartner, gute Freundin, einen guten Freund, wo du sagst, du, darf ich mit dir ehrlich sein, wie es meinen Gefühlen geht? Und die Person muss sich bewusst sein, der Auftrag ist nicht mitlästern und sagen, oh ja, das ist ja ganz schlimm, was die Person macht. Ui, nein, wie kann sie ja nur? Sondern der Auftrag von dieser vertrauten Person ist zu sagen, ich verstand dein Herz. Ja, das tut weh. Komm, wir schauen wieder auf Jesus. Oder es ist eben so eine Person, wie ich mit meinen Freunden habe, wo sagt, du, das ist doch nicht ganz okay, was du machst. Oder wieso machst du dann Kompromiss im Leben? Und ich merke eben, Freunde dürfen das sagen und sollen das auch sagen. Also wenn du in deinem Leben Leute hast, Freunde, Mentoring, Seelsorge, genauso. Du brauchst es, es ist so wichtig. Und wenn du das Gefühl hast, Seelsorge ist nur etwas für Leute, die das Leben nicht im Griff haben, dann hast du nicht verstanden, was Christsein ist. Ein Christ sagt, ich habe mein Leben nicht im Griff. Das ist so, ich schaffe es nicht. Ich kapituliere mit meinem Leben, ich brauche Hilfe. Zuerst einmal von Jesus und nachher durch Christen, durch andere, die unterwegs sind. Also wenn du das Gefühl hast, du brauchst keine Seelsorge, dann glaube ich, bist du auf dem falschen Dampfer. Dann bewegst du dich auf dem Dampfer vom Stolz und nicht vom Demut, von der Demut und vom Weg von Jesus. Ich möchte einen zweiten Finger nehmen, oder einen weiteren Finger, den Ringfinger. Der Ringfinger, der kommt dann auf, wenn wir immer wieder probieren und so Fälle haben und sagen, oh, was hat der Kids-Treffleiter gemacht? Was hat die Frau gemacht? Wir müssen neue Regeln machen. Genau. Wir machen die Regeln, dass man ab dem Abend um 8 Uhr nicht mehr darf, sich mit dem Schatz treffen. Weil meistens passiert das nachts, oder? Also um 8 Uhr. Jawohl, dann machen wir. Gut. Dann treffen die sich halt am Abend um 7 Uhr. Und dort wird wahrscheinlich genauso etwas passieren. Ja gut, dann müssen wir die Regeln halt auf die 6 Uhr setzen, dass wir ab dem 6 Uhr nicht mehr machen dürfen. Und so machen wir eine Regel nach der anderen, aber es wird immer wieder gebrochen werden. Es nützt nichts. Weil hinter all diesen Regeln ist ein Herz, das die Regeln gar nicht halten will. Es hat mal jemand etwas Spannendes gesagt, wir brauchen nicht mehr Regeln, sondern wir brauchen mehr Herzen, die die Regeln halten wollen. Ich finde das ganz ein weiser Spruch. Wir brauchen nicht mehr Regeln, sondern wir brauchen mehr Herzen, die die Regeln halten wollen. Die ganze jüdische Kultur oder der ganze alte Bund hat auf diesen Regeln aufgebaut. Und man hat probiert, mit Regeln zu regeln, wie man mit Gott umgehen soll, was richtig und falsch ist. Und es hat auf keinen grünen Zweig geführt. Es war ein Misserfolg, ein Fehler. Ja, mit dem alten Bund hat Gott einen Fehler gemacht. Und das sage ich nicht aus dem Blauen raus, sondern das sagt die Bibel selber im Hebräer 8. Da steht, Jesus ist ja auch der Vermittler eines viel besseren Bundes, der sich auf viel weiterreichende Zusagen stützt. Schließlich hätte Gott keinen Anlass gehabt, einen zweiten Bund zu schließen, wenn der erste nicht Mängel aufgewiesen hätte. Dass dieser tatsächlich unvollkommen war, macht die Schriftstelle klar, an der berichtet wird, wie Gott mit seinem Volk redet. Und da zitiert er jetzt der Jeremia 31 und da heißt es wie folgt. Der Tag kommt, sagt der Herr, an dem ich mit dem Volk von Israel und mit dem Volk von Juda einen neuen Bund schließen werde. Er wird anders sein als den, der ich mit den Vorfahren geschlossen habe, als ich sie an der Hand nahm und sie aus Ägypten führte. An jenen Bund haben sie sich nicht gehalten, weshalb ich mich von ihnen abgewandt habe, sagt der Herr. Der zukünftige Bund jedoch, den ich mit Israel schließen werde, wird so aussehen. Ich werde, sagt der Herr, meine Gesetze in ihr Innerstes legen und werde sie auf ihr Herz schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Keiner muss seinem Mitbürger dann noch belehren, keiner mehr zu seinem Bruder sagen, komm und lehre den Herrn kennen. Nein, vom Kleinsten bis zum Größten werden alle mich kennen. Gott sagt da zum Volk, nach zur Zeit vom alten Bund, hey, es muss ein neuer Bund kommen. Der alte verhebt nicht. Und der neue Bund ist nicht mehr die Regeln machen, sondern es ist ein neuer, treuer Bund, der direkt ins Herz geht. Und da redet er von der Geschichte, was passiert ist ab Pfingsten. Ab Pfingsten ist der Heilige Geist gekommen. Und der Heilige Geist ist gekommen und ist direkt in unsere Herzen hinein. Es ist der Moment, wo wir im Innersten wissen, was richtig und falsch ist, wo er direkt zu uns redet und wir so dürfen mit Gott unterwegs sein. Ich finde das eines der grössten und faszinierendsten Wunder, dass der Heilige Geist in uns lebt und uns weiset und führt und zeigt, wo wir durch müssen und was wir tun sollen. Und in dem Moment merke ich, muss ich nicht mehr zum anderen gehen und sagen, ey, was du gemacht hast, ist falsch. Und ich habe meinen Freunden ernsthaft gesagt, Freunde, ich werde euch, wenn mir etwas auffällt, ermahnen. Ich werde euch sagen, du, ich finde das nicht gut. Aber ich sage dann auch, Nimm es mit, red mit dem Heiligen Geist und prüf es, ob das stimmt oder nicht. Ich lasse wieder los und sage, jetzt ist es eine Sache zwischen dir und deinem Gott. Ich habe es erwähnt, ich habe es gesagt und vielleicht muss ich es nochmal sagen und nochmal erklären. Aber in einer Haltung, dass ich vertraue, dass der Heilige Geist zu dir reden wird. Ja, ich kann grosszügig sein mit Leuten. Ich kann ihnen viel Freiraum geben. Ich muss sie nicht nur belehren, weil ich weiss, da ist ein Gott, der unterstützt und der nie schafft. Ich vertraue dem Heiligen Geist. Manchmal formuliere ich es überspitzt sogar so, ich vertraue dir nicht, aber am Geist in dir vertraue ich. Noch ein letzter Punkt. Der kleine Finger. Der kleine Finger, das ist der kleinste und den vergisst man so gern. Er ist so das, wo man immer wieder sagt, pass auf und gell. Das ist mit unserem Jüngsten genauso als Familie. Im Kleinen muss man immer sagen, pass auf, nicht auf den Stuhl steigen, pass auf, nicht das. Und genauso muss man jemandem einmal wieder sagen, pass auf. Nein, das sind nicht die Jüngsten unter uns. Nein, es sind auch nicht die Verliebtesten unter uns. Es sind auch nicht die Senioren, es ist jemand anderer. Auf jemanden muss man ganz, ganz besonders aufpassen. In den Sprüchen 4, Vers 23 heisst es, mehr als auf alles andere, mehr als auf alles andere, habe Acht auf dein Herz. Denn es bestimmt, wie du dein Leben führst. Der Salomo hat das geschrieben und hat gesagt, am meisten von allem musst du auf dein Herz aufpassen. Ich bringe dir zwei Erklärungen, warum. Das eine ist, wenn jemand andere in der Gemeinde einen Fehler macht, und besonders, wenn es Leiter sind übrigens, dann ist man versucht zu sagen, aha, der macht das. Ja, dann kann ich das auch machen. Ist doch keine Sache. Der Leiter ist ja mein Vorbild und er macht es ja, also kann ich den Fehler genauso drin stehen. Dann ist ja die Sünde gar keine Sünde in dem Fall. Ja, und da muss ich ein Wort an uns Leiter, Gemeindeleiter, Hauptleiter, Pastoren richten. Ja, wir haben eine Verantwortung. Aber nicht nur in der Gemeinde, auch in der Familie. Liebe Eltern, wir haben eine Verantwortung als Eltern gegenüber unseren Kindern. So wie wir leben, reden wir lauter als das, was die Bibel sagt. Und unsere Kinder hören das und lernen das. Und unsere Fehler werden genauso zu den Fehlern der Kinder. An diesem Punkt sind wir herausgefordert, dran zu bleiben, selber mit gutem Vorbild vorauszueilen, dass die Kinder dürfen nachlaufen. In der Gemeinde, wo Erwachsene sind, ist es ein bisschen anders. Da müssen wir auf unser Herz selber noch mehr Acht haben und sagen, dem ist vielleicht gefallen in diesem Punkt oder der hat das nicht im Griff gehabt. Aber ich lasse mir das nicht bieten. Hey, das ist ein geistlicher Kampf. Ja, da gibt es einen Gegenspieler, einen Teufel, der immer wieder versucht, uns zur Sünde zu verleiten. Und wenn ein Leiter Sünde macht, ist die Idee vom Satan als Strategie, dass alle anderen auch noch mitsündigen, dass es Kreise zieht. Darum, in so Momenten sage ich mir immer wieder, und ich erst recht nicht. Ich hebe fest. Ich bleibe dran. Ich hebe umso mehr an Jesus fest. Heb Acht auf dein Herz. Der zweite Punkt, heb Acht auf dein Herz. Wenn du im Herzen darüber nachdenkst, was passiert, und da nehme ich diesen Punkt nochmal ein bisschen führen. Was passiert mit deinen Gefühlen? Heb Acht, wie du mit anderen darüber redest in der Gemeinde. So wie du mit den anderen darüber redest, das breitet sich aus in der ganzen Gemeinde. Es gibt eine Kultur. Und da genauso auch gerät in deine Familie daheim. Wenn ihr daheim über Leute herzieht und lästert, wird das eine Kultur werden, die normal ist. Aber das ist Gift. Das ist bitter. Und in dem Moment, wo dein Herz so bitter werden kann und du noch mehr Gift verstreust, ja fast wie im Coronavirus, wo es über die Luft weitergeht, wie andere, bist du ansteckend, hoch ansteckend. Und der Teufel hat wieder eine Runde gewonnen, weil er kann Bitterkeit säen, Ausschluss, Zeigefingerkultur und übereinander reden. Beide Wege sind gefährlich, darum heb Acht auf dein Herz. Ich möchte euch ein Beispiel bringen, wie wir es als Familie gelernt haben, als Abschluss noch, wie wir als Familie gelernt haben, miteinander so eine Kultur von radikal gerecht und doch voller Gnade sein. Wir hocken als Familie am Sonntagabend zusammen im Kreis. Wir haben so ein Gebetsecken eingerichtet, wo wir immer wieder Zeit haben, zum Gott begegnen. Und dort treffen wir uns und dann fragen wir, hey, an welchem Punkt haben wir lernen mit Jesus? Wo machen wir immer wieder Fehler? Und da kommen wunderbare Sachen. Zum Beispiel, die eine hat mir gesagt, keine Tochter, ich will nicht so eifersüchtig sein auf die Schwester. Und dann haben wir nicht gesagt, oh, das ist ja gar nicht schlimm. Und nein, ist nicht so, auch nicht, boah, endlich hast du es begriffen. Sondern wir haben gesagt, du, sehr gut, ja, wir glauben, das sollst du lernen, das finden wir gut, wir möchten dir helfen. Was möchtest du denn machen? Und dann hat sie eine Strategie erklärt, wie sie es machen will, damit sie nicht mehr so und so. Und wir haben gesagt, gut, wir unterstützen dich und jetzt beten wir zusammen, dass du diesen Punkt lernen darfst. Nicht nur ein Kind, auch wir Erwachsenen haben dann unsere Punkte gebracht und gesagt, hey, wir möchten euch nicht mehr anschreien, wenn etwas passiert, zum Beispiel, oder was auch immer. Und so haben die Kinder sogar uns Eltern gesegnet und gesagt, jetzt beten wir Mami, Papi für euch, dass das nicht mehr passieren muss. Und dann haben wir eine Woche lang Zeit zum Üben. Und nach einer Woche hocken wir dann wieder zusammen und dann sagen wir, hey, wie ist es jetzt gegangen in diesem Punkt? Und dann gibt es Momente, wo man sagt, ja, der Fortschritt war nicht so gewesen. Oder dann gibt es Momente, wo man sagt, wow, mega cool, wir haben gemerkt, das ist total anders geworden. Und so haben wir als Familie wieder eine Lernkultur, wo wir Sünden benennen und nichts wegschieben. Aber auf die andere Seite voller Gnade miteinander umgehen können und lernend unterwegs sein. Das ist ja das Wort von Christsein. Nachfolger sein, Lernende, Jünger sein. Und das möchten wir. In dem Sinn wünsche ich dir ganz eine gesegnete Woche. Ab nächstem Sonntag, wenn du die anderen von der Gemeinde siehst, bleib unterwegs als ein Lernender. In diesem Spannungsfeld zwischen Zeigefinger und Daumen den Weg von Jesus finden, der zu dir redet. Gott mit dir.